Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Trekgasm. Und heute sind wir das erste Mal seit Anfang Januar wieder in voller Besetzung da. Hallo TJ.
Moin. Und
dann ist natürlich auch Elle dabei.
Hallo zusammen.
Und die Britta ist da.
Hallihallo.
Es ist jetzt ja schon ein Weilchen her, seit wir das letzte Mal zusammengekommen sind. Was habt ihr denn so in der letzten Zeit geguckt? Also welche Sachen stechen halt heraus? Weil wenn wir alles aufzählen, glaube ich, sind wir morgen noch bei der Aufnahme.
Du meinst geguckt oder gelesen? Bei mir was
genau.
Oder
gehört. Genau.
Ey, fang du doch mal an. Du hast die längste Liste.
Ja, genau. Also ich versuche es kurz zu fassen. Erstens auch was Sci-Fi Fantasy affin ist. Und zwar eine der besten Kurzgeschichtensammlungen, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Also zumindest in meiner Sicht. Und zwar die Sammlung heißt How Long Till Black Future Month von N.K. Jemisin. Absolut großartige Stories, die einen überraschen, die neue Blickwinkel bringen, die einfach faszinierende Stories, also Geschichten schreiben, die nicht manchmal utopisch sind, manchmal einfach nur sehr wunderlich oder zum Nachdenken anregen, aber niemals so hardcore dystopisch, sondern wirklich mal ganz frische Blickwinkel, die halt, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, Status quo Blick oder Blickwinkel, die halt sozusagen lange als so normal oder das Übliche galten, also meistens weiß und sehr oft männlich, ist ja nicht, sondern die Autorin ist schwarz aus USA, glaube auch New York, und eine der großartigsten Science-Fiction-Federn oder Fantasy-Federn, die ich jetzt gerade entdecke. Das ist fantastisch. Und dann habe ich noch drei andere Bücher, die eher so nicht unbedingt Science Fiction, sondern eher mit Star Trek Werten zusammenkommen. Also Infinite Diversity und Infinite Combinations zu erreichen. Und halt auch natürlich, dass die Menschheit zusammenwachsen kann jenseits von Ideologien und sich zu überlegen, warum sind wir überhaupt so, wie wir sind und wie können wir das sehr konstruktiv und freundlich überwinden. Das ist erstens ein toller Roman, der heißt Identity von Meetu Sanyal. Ein deutscher Roman, ich lese sehr selten deutsche Sachen, aber das ist tatsächlich ein deutscher Roman, der ist von einer deutsch-indischen Autorin, die sonst Sachbücher schreibt, die hier aus Düsseldorf kommt. Und dieser Roman spielt im Studi-Uni-Umkreis der Heinrich-Heine-Uni und handelt um eine Postcolonial Studies Professorin, die sich ja als Inderin ausgibt, aber dann herauskommt, dass sie so eine Art Rachel Dolezal, wer die kennt aus den USA, so ein realer Fall von so eine weiße Person, die sich eben als Schwarze ausgibt. Und da passieren halt Dinge in einer sehr lustigen, sehr herzlichen und sehr konstruktiv beschriebener Umgang mit diesem Skandal. Und das Schönste ist, also für Leute, die auch auf Twitter sind, die Autorin hat quasi einige reale Personen auf Twitter mit eingebunden, weil das ist halt sozusagen, die Kapitel werden von so Twitter-Streams und Kommentaren zum Geschehen begleitet. Und diese Leute, die da erwähnt werden, die gibt's wirklich. Und die Leute, die Accounts haben, durften selbst quasi ihre fiktiven Tweets schreiben, wie sie wohl auf das Geschehen im Buch reagieren würden. Und unter anderem ist eine Frau, der ich folge, die ich ziemlich großartig finde, mit der ich auch in einem Podcast neuestens war, für die Berliner Festspiele, und zwar Sarah Fatun Heinze. und es auch in den Shownotes verlinkt, habe ich mit ihr zusammen in einem einstündigen Podcast gesessen und wir haben über Digitales und gesellschaftliche Utopien geredet. Und da ging es auch sehr viel um Star Trek. Also wer da reinhören will, viel Spaß. Also ich habe da sehr viel Freude gehabt. Es war ein sehr spannendes Gespräch, wo es auch, für mich sogar, also was spannend war, die Sarah hatte sehr ähnliche Einstellung wie ich, aber kommt aus einem ganz anderen Blickwinkel und Herangehensweise an viele Themen, auch an Star Trek. Und wir konnten quasi aus verschiedenen Richtungen eine Sache besprechen und da hat das Ganze ziemlich interessant gemacht. Und dann habe ich noch zwei andere Bücher. So, eins ist ein bisschen älter, von 2012. Das heißt The Righteous Mind von einem Autor Jonathan Haidt. Das ist so Psychologe. Und der Untertitel ist Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Das ist halt natürlich sehr amerikanisch und sehr nicht böse gemeint, weißer, männlicher Blickwinkel, weil der manchmal Dinge beschreibt oder Probleme oder Sachen, wo du halt weißt, wenn du mehr intersektionell geschult bist mit deinem Blick, weißt du, ja, der Mann macht einen Punkt, das ist wichtig, aber man kennt halt da noch so ein bisschen mehr so Unterabteilung, warum das so ist. Trotzdem großartiges Buch, habe ich gerade angefangen. Das ist halt sehr eine schöne psychologische Erklärung, warum zum Beispiel wie aktuell die Debatten sich erhitzen, warum Leute sich so Gruppen sich entzweien oder in Ländern halt so diese Spaltungen passieren und welche psychologischen Effekte dahinter stecken und wie sowas gelöst werden kann, auch konstruktiv geschrieben, ohne Finger zeigen und ja, sehr zu empfehlen. Und dann das zweite, was ähnliches, aber intersektionell geschrieben ist, ein sehr erhellendes Buch, das würde ich eigentlich allen empfehlen, mal zu lesen, ist in, glaube, gibt's bisher nur auf Englisch, weiß nicht, ob es schon auf Deutsch erschienen ist, in zwei Nachmittagen oder einem langen Sonntag durchzulesen. Das heißt The Tragedy of Heterosexuality von Jane Ward. Also die geht wirklich so die Kultur, was steckt hinter so heterosexueller Kultur, vor allem seit dem 20. Jahrhundert, jetzt in den USA drin. Da sind ein paar sehr erstaunliche, interessante Aspekte drin und warum es eben schief geht. Also gerade auch jetzt so diese Krise ist bei heterosexuellen Beziehungen und warum Form der Liebe nicht so funktioniert, wie sie gesellschaftlich, kulturell aufgestellt worden ist. Und einige sehr spannende, die Autorin selbst ist nämlich Lesbe, und einige spannende Betrachtungen am Schluss, wie eben Heterosexualität anders funktionieren kann, indem sich heterosexuelle Menschen bei queeren Leuten sich deren Modelle oder Beziehungsphilosophien eher gesagt angucken. Und dazu kann man auch die Praxis, also eins habe ich nämlich auch gesehen als Serie, und zwar, ich bin normalerweise keine Freundin von romantischen Komödien oder Beziehungskomödien generell. Normalerweise rollen sich alle Zehennägel und Fingernägel auf, aber meine liebe Freundin Carmen vom Podcast, erwähne ich ja immer wieder gerne, Völlerei und Leberschmerz, die sehr frankophil ist, hat mir die Netflix-Serie Hook-Up-Plan empfohlen. Und zwar, das ist also eine französische Webserie, gibt's auf Netflix, gibt's mit Untertiteln oder auch einer Synchronisation. Also für die also auch gerne eine Synchro haben wollen, auf Englisch, Deutsch, glaube ich, ein paar andere Sprachen, jede Folge ungefähr 20 Minuten lang. Und es ist eine Beziehungskomödie / romantische Komödie, Ödienserie über Beziehungssachen, aus verdammt, erstens sehr divers erzählt von verschiedenen Personen, sei es Leute, die Kinder kriegen, viel Migrationshintergrund, kaum weiße Leute drin, aber halt alles Leute, die aber französische Staatsbürgerschaft haben, spielt in Paris, unheimlich schöne Musik dazu und der Blickwinkel auf diese Liebe und Romantik und der Sex ist eben eher aus einer femininen Gesicht, die auf Männer steht und die Männer werden aber auch gut behandelt und die Beziehungsgeflechte darin werden sehr konstruktiv und freundlich behandelt und wie eben was Jane Ward in ihrem Buch, also diese Tragedy of Heterosexuality, eben gerade am Schluss ihres Buches betont, heterosexuelle Menschen sollten mehr, weniger so, die Frauen, die Männer und ich als Frau, ich als Mann und bla bla bla, sondern sich gegenseitig sehen, sich zuhören, aufeinander stehen, nicht weil jemand ein Mann oder eine Frau ist, sondern weil es ein Mensch ist, der mir gefällt, der zufällig halt jetzt männlich, weiblich, warum auch immer gekörpert ist, jetzt binär gesprochen, drauf ist. Und das ist quasi die Praxis zu dieser Theorie und ich habe selten kurzweiligen Spaß mit dieser Serie gehabt von in einem Genre, das mir sonst überhaupt nicht zusagt und ich würde sagen, das ist schon fast auch so utopisch in einem sehr realitätsnahen Sinne, um zu zeigen, so können Heten auch miteinander umgehen, wo man trotzdem eine Komödie draus bauen kann, trotzdem Reibungen entstehen, aber es ist nicht toxisch. Also bis auf so ein, zwei Sachen, wo ich sag so, ja, da ist ein bisschen Sexwork-Feindlichkeit dabei, aber das ist harmlos, sehr harmlos und aus einem anderen Blickwinkel als klischeehaft. Mehr werde ich nicht verraten, aber es ist ziemlich geil, kann ich nur empfehlen. Die dritte Staffel ist jetzt schon angekündigt und es gibt eine lange Corona-Folge, die auch ziemlich gut gemacht ist.
TJ, was hast du denn gehört?
Also neben allen sonstigen Podcasts, wobei ich zuletzt die Star Trek Podcasts vernachlässigt habe, habe ich noch eine komplette Hörbuchreihe, also eine komplette Buchtrilogie gehört von einer Autorin, wo ich erst im Nachhinein festgestellt habe, dass es eine Deutsche ist und eben auch die Bücher ursprünglich im Self-Publishing veröffentlicht hat.
Oh, was denn?
Die heißt
Jonah Sheffield.
Genau, Jonah Sheffield und die Reihe heißt Lumera Expedition und geht darum, dass dank Klimawandel ist die Erde im Eimer und ein paar Reiche und einige auch obere in mehr oder weniger korrupten Verwaltungen, Regierungen basteln an einem Projekt, wo sie mit Schiffen mit Technik auf den nächstgelegenen, wahrscheinlich bewohnbaren Planeten fliegen wollen. Und im Prinzip beginnt das Ganze aber eben erstmal mit einer Jagd quer durch die USA, weil es geht halt im Prinzip geht erstmal mit einer Gruppe von jungen Menschen, die Dinge gegen der dagegen haben, wie die Regierung so handelt und am Ende sich dann irgendwie zufällig auf so ein Schiff schleichen können.
Es ist so schön, wie du versuchst zu erzählen, worum es geht, ohne zu spoilern.
Ja, genau. Nee, und das ist halt, also es gibt halt einerseits diesen ersten, ich glaube im Endeffekt das erste Buch besteht tatsächlich zum größten Teil aus dieser Jagd, wie die Behörden hinter der Gruppe her sind und sie dann eben nicht finden, um dann am Ende eben schleichen sie sich auf eines der Schiffe, die zu diesem Planeten abhauen, weil die Erde eben ja demnächst endgültig nicht mehr bewohnbar ist. Und das eben auch mit extrem realistisch und man kann sich echt vorstellen, dass es in wenigen Jahren hier wirklich so aussieht.
Ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich so ein bisschen an wie Nachrichtenübertragung meets 2012.
Und eine Frage, hoffentlich ist es nicht zu viel Spoiler, aber das ist ja mein Ding und da frage ich immer wieder, ob dann jemand sowas empfiehlt. Ist das eher dystopisch und oh, schrecklich, schrecklich oder ist es tatsächlich so, oh, es ist jetzt gerade schrecklich, aber die Geschichte will das sozusagen dagegen jetzt ankämpfen und neue Blickwinkel reinhauen?
Naja, also die Romanreihe beschreibt sich selbst als Science-Fiction-Thriller.
Ja, ja.
Das Gesamtsetting ist halt mittelmäßig dystopisch. Auf der anderen Seite hast du aber auch immer wieder also die Main Characters sind halt alle so angelegt, dass sie eigentlich versuchen, eine freie und offene Gesellschaft zu schaffen und also erst versuchen sie zu erhalten und dann eben auf dem neuen Planeten versuchen sie dann eben die neue Gesellschaft da auch frei also und offen zu halten und genau.
So ein bisschen sowas. Ah ja, gut, das ist ja cool.
Ja, ja, geht so in die Richtung.
Ja, auch und sowas.
Also es ist auf jeden Fall ziemlich abgedreht. Ich hatte manchmal ein bisschen Probleme mit dem Pacing. Also sie wird teilweise recht flott, geht da ziemlich flott durch und dann hast du aber manchmal auch wieder so Längen, die irgendwie ein bisschen schwierig sind. Aber insgesamt, ich habe tatsächlich einfach in dem Moment, wo die eine zu Ende war, war ich so drauf, dass ich mir halt direkt den nächsten Teil runtergeladen habe.
Oh, cool.
Also es hat schon insgesamt sehr viel Spaß gemacht.
Und von der Autorin auch selbst eingelesen oder hat
diverse Figuren? Nee, das ist tatsächlich von einer professionellen Sprecherin und eben auch von einem Hörverlag halt produziert. Oh, ja. Tatsächlich. Wie gesagt, also die Bücher sind inzwischen, glaube ich, auch bei einem. Also sind eben dieses oder letztes Jahr, also ich glaube die ersten Teile letztes Jahr, der Rest dieses Jahr, bei eben auch einem normalen Verlag erschienen, aber sie hat eben ursprünglich die in Selbstpublishing veröffentlicht.
Cool. Tja. Interessant.
Dann, that's it. Britt, du warst Prozessbeobachterin, denn du hast ein Q-Rewatch gemacht.
Ja, ich habe, nachdem der Trailer zu Picard Season 2 kam, gedacht, ich muss mir mal die ganzen Q-Folgen alle in Erinnerung rufen. Ich habe zwar Erinnerungen gehabt, aber war mir nicht sicher, ob ich mich noch richtig erinnere. Und habe dann durch die Bank weg alle Q-Folgen mir angeschaut, also durch alle Folgen durch. Und ich hatte angefangen und guckte so und dachte, morgen guckst du dann die nächste und vielleicht nächste Woche dann die nächste und irgendwie in 2 Tagen war dann durchgeguckt. Das war irgendwie so. Es war sehr schön. Es war sehr lustig, mir die nochmal alle ins Gedächtnis zu rufen. Das habe ich gemacht. Das war hier Sci-Fi und Star Trek pur. Dann habe ich mir eine Serie angeschaut. One Mississippi heißt die. Die ist schon von 2016, beziehungsweise die Staffel 2 dann von 2017. Aber das war die Serie, mit der Tig Notaro eigentlich so ihren weiteren Durchbruch hatte. Und Tig Notaro spielt ja in Discovery Commander Jed Reno und wird auch jetzt in der nächsten Staffel mit dabei sein. Und ich mag die echt gerne und wollte die Serie schon länger schauen und kann sie sehr empfehlen. Sie ist sehr gut. Kleine Triggerwarnung, also es geht um die Figur, Tick spielt quasi sich selber, also so eine, also auch eine Figur, die Tick heißt, aber sie ist natürlich nicht hundertprozentig sie selbst, klar, und kehrt nach Hause zurück, weil ihre Mutter verstorben ist und dann gibt's eben die Auseinandersetzung mit der Familie, die da noch vor Ort ist, mit dem Tod der Mutter, mit Sexualität und ihrer eigenen Sexualität natürlich auch in gewisser Weise, sie ist halt lesbisch in der Serie und aber auch wie sagt man, über sexuelle, und es wird auch viel gesprochen über sexuelle Gewalt und so weiter und Missbrauch. Das klingt jetzt alles irgendwie total schrecklich, aber es ist eine Komödie. und also du hast ernste Themen drin, aber es ist sehr komödiantisch. Also die hat sehr viel Spaß gemacht, die kann ich empfehlen. Das sind immer nur so halbe Stunde Episoden und ich glaube, das sind irgendwie 6 in der ersten Staffel und dann nochmal 6 in der nächsten, also oder 8. Das ist also schnell runtergeguckt. Kann man auf Amazon Prime gucken, wenn man will. Ja, also das war meine Anknüpfung an Discovery über Tig Notaro. Und dann habe ich mit Begeisterung, ich höre ja gerne den Pod Directive, den offiziellen Star Trek Discovery Podcast. Vor allen Dingen auch deshalb, weil die ja natürlich immer die tollen Gäste haben, ja. Also ich höre auch andere Star Trek Podcasts gerne, aber die haben halt immer natürlich die Leute, die da hinkommen. Und da habe ich mit Begeisterung die Folge mit Jack Quaid gehört, der ja Bäumler spielt in Star Trek Lower Decks. Und die war sehr lustig. Also die kann ich euch ans Herz legen, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und als letztes noch ein Sci-Fi, auch Sci-Fi anlehnend. Ich lese tatsächlich gerade aktuell nochmal die Yoko Tsuno Comics und zwar nur die Venianer Abenteuer, also die, die wirklich dann auch mit Außerirdischen und Weltall und so weiter zu tun haben, weil Yoko Tsuno war meine Comic-Heldin als Kind. Also ich habe die so geliebt und obwohl die Comics selber schon für Kinder gedacht sind. Also wenn ich die jetzt lese als Erwachsener, merke ich schon, dass sie teilweise ein bisschen langatmig sind. Also sie sind nicht für ein Erwachsenenpublikum gedacht. Ich lese sie aber gerade nochmal, weil mein Patenkind Geburtstag hat, die wird jetzt 9. Und ich würde die gerne verschenken, aber ich weiß nicht, weil die offiziell erst ab 10 zugelassen sind, ob man die schon verschenken kann. Deswegen dachte ich, ich lese sie nochmal selber und guck, ob ich ihr das zutrauen kann oder nicht. Und hier vielleicht auch mal kurz an alle, die uns zuhören. Also ich werde jetzt, habe ich beschlossen, für die nächsten Geburtstage ein Junge, der wird 8 und ein Mädchen, das wird 9, werde ich Comics verschenken. Und Star Trek Comics in dem Alter kenne ich keine leider. Aber ich dachte mir vielleicht irgendwas Nettes, Abenteuerliches, gerne auch Sci-Fi-mäßiges. Wenn ihr da also Empfehlungen habt, immer gerne in meine Richtung. Ja. Das habe ich gelesen und gehört und gesehen.
Ich habe mich von Sci-Fi komplett ferngehalten. Ich war wieder ein bisschen auf meinem Eskapismus-Trip in den letzten Wochen und habe diverses Reality-TV angeguckt. Zuletzt jetzt die zweite Staffel von Too Hot to Handle, die Serie, wo man 10 notgeile Influencer in eine Strandvilla sperrt, die dann keinen Sex haben dürfen. Ausführliche Beschreibung hört ihr könnt ihr nochmal in der Folge 16 Vineyard Hangover euch anhören. Da habe ich ausführlich damals über die erste Staffel gesprochen. Und sonst die zweite Sache, die ich viel gucke aktuell, und damit kommen wir dann auch schon zu den News. Denn in den USA, für die von euch, die es vielleicht mitbekommen haben, letztes Jahr im November ist Alex Trebek, der Host von Jeopardy, an Krebs gestorben, und man macht gerade ein großes Schaulaufen. Wer wird denn jetzt der neue Moderator? Und alle 1 bis 2 Wochen wechselt man halt durch. Und nachdem es am Anfang einen Riesenaufschrei gab, wie könnt ihr denn nur LeVar Burton vergessen? Wird LeVar Burton jetzt dann Ende Juli eine Woche lang die Chance bekommen, Jeopardy zu moderieren? Die Folgen sind schon produziert. Die produzieren ja immer einige Wochen und teilweise Monate im Voraus, werden dann in der letzten Juliwoche ausgestrahlt. Und wenn man die richtigen Suchworte in Google eingibt, also Jeopardy und ein Datum, dann findet man die Folge auch auf YouTube. Einzelne Kanäle verlinken macht da relativ wenig Sinn, weil irgendwie alle 2 Wochen ist es neuer, weil der alte dann wieder runtergenommen wird. Aber wer da mal reinschauen möchte, dann Ende Juli, der kann das machen.
Ich habe mich das immer schon gefragt und habe es aber nie gegoogelt. Du weißt ja, wie das ist. Man denkt, und dann hat man fragt sich das kurz, man denkt sich, ich will es noch googeln, dann hat man es wieder vergessen. Jetzt, wo du es sagst, fiel es mir gerade wieder ein. Warum machen die eigentlich so ein Gedöns um LeVar Burton? Hat er das schon mal moderiert?
Nee, LeVar Burton hat lange Zeit auf PBS Reading Rainbow
moderiert. Ja, das weiß ich, aber das hat ja nichts mit der Quizshow zu tun.
Nee, aber das ist so der Aufschlag, weswegen halt Leute sagen, hey, er hat sich schon immer für Wissen engagiert, der wird doch da perfekt reinpassen.
Eben, der war einfach also einer der Leute, wo die Fans sagten so, hey, wenn wir schon jemanden haben und der halt irgendwie in diese Kontexte reinpasst. Das war so ein Fan-Dynamik, wo er dann auch sagte so, ja, stimmt, würde ich gern machen.
Ja. Naja, aber ich glaub, so ist es, glaube ich, passiert. Ja, also das hat sich dann verselbstständigt, aber ich dachte halt, weiß ich, dass der Reading Rainbow macht, der macht auch übrigens einen sehr, sehr guten Podcast, wo das Konzept Reading Rainbow für Erwachsene ist, also mit Kurzgeschichten, die er vorliest, sehr, sehr gut. Und LeVar Burton Reads heißt er. Und habe ich hier auch schon mal empfohlen. Aber das ist halt so, weil, warum LeVar Burton? Ja, weil er Moderator ist. Also das ist, weißt du, das ist noch nicht mal irgendwie ein konkreter Anknüpfungspunkt, sondern da hätte man ja auch irgendeinen Moderator nehmen können. Also deswegen
ja, da ist der
so lustig,
kam halt
dass ich das so Amiland
in den Kontext.
Ja, ja.
Also ich denke, das wäre sowas wie, wenn man irgendwie sowas Ähnliches in Deutschland hätte, da gäbe es vielleicht einen deutschen Schauspieler, fällt mir jetzt nichts ein, der vielleicht irgendwie so für viele Leute im Hinterkopf damit verknüpft wird und deswegen der Name kam.
Okay.
Und was man halt auch sieht, also sie sind jetzt, glaube ich, inzwischen beim was 10. Guesthost oder so. Also aktuell macht es jetzt noch nächste Woche Zeitpunkt der Aufnahme Dr. Sanjay Gupta, der medizinischer Chefkorrespondent von CNN, wo man halt eigentlich denken würde, hey, der hat Kameraerfahrung, der wird das rocken. Die Leute, die ständig vor der Kamera stehen und halt irgendwie regelmäßig Fernsehen machen, die machen es halt ehrlich gesagt am schlechtesten. Also die es am besten machen, am besten gemacht haben bislang, ist also zum einen Alan Rodgers, NFL Quarterback. Der hat das 2 Wochen lang gemacht. Dann mein absoluter Favorite fürs Tournament of Champions war Buzzy Cohen, der war ein ehemaliger Teilnehmer, hat das ganz nett gemacht. Und ich bin mal gespannt, was LeVar Burton dann hinzaubert. Der ist ja gerade auf dem auf einem richtig großen Promo-Run, dass er das ja Ende Juli moderiert. Also er hat auch der dem New York Times Magazine ein langes Interview gegeben, wo er ausführlich auch darüber spricht, wie unbedingt er diesen Job haben will.
Und das ist übrigens nur noch einsehbar, wenn man einen Account hat. Der ist zwar gratis, also, aber man muss sich den Account anlegen, damit man das lesen kann. Nur als Kurzinfo dazu.
Lang leben die Paywalls.
Ja, es ist keine, ja, also in dem Sinne ist es ja eigentlich keine Paywall in dem Sinne, weil du musst nichts für bezahlen, aber du musst halt einen Account anlegen, aber trotzdem. Ich habe es nur festgestellt, weil ich wollte es lesen und dann dachte ich, oh, ja, New Yorker halt.
Aber, also, wer es sehen möchte, wie gesagt, einfach Jeopardy und das Datum dann bei YouTube einen Tag an Ende Juli und in der Regel so nach mit einem Tag Versatz sind die Folgen dann online.
Ach übrigens, ich muss das jetzt zwischendurch geben, weil das jetzt quasi brandneu ist, ist von gestern. Und zwar, wir wissen ja, dass der Kanal Sid City Social Club, die ja mit Alexander Siddig, ja, Fans von Dr. The Sheer unter anderem sind, der Siddig ja auch Fanfictions liest. Und es gibt eine neue Folge mit Bashir, The Witchler. Ich habe die jetzt gerade in die Shownotes reingemacht und werde dann nach dieser Aufzeichnung mir das dann anhören. Also für alle, die nicht wissen, es gibt eine neue Folge, wo er auch wieder liest und bin sehr gespannt.
Es ist aber tatsächlich, es hat Hörspielqualität. Also er holt sich ja auch manchmal Kollegen dazu, die die entsprechenden Rollen lesen. Also es ist zwar eine Fanfiction, aber das bedeutet ja nicht, dass es schlecht sein muss. Also das nur noch mal kurz als Vor. Wir haben ja schon mal was empfohlen, was auch sehr gut war. Also es ist wirklich, macht wirklich Spaß, ja.
Ja, ja, cool. Und die produzieren das sehr schön. Also die haben, also das Ding ist wirklich produziert von einem Writer, Produzent, Video-Editor. Also das ist ganz, ganz großartig gemacht und ist im Januar aufgenommen, aber erst gestern publiziert worden.
Mhm, cool.
Dann haben Kira und Dex sich zum Brunch getroffen.
Oh ja,
also
das war so toll. Nicht nur Kira und Dex, sondern auch
Esri war doch auch dabei.
Ja, und Denise Crosby, wen hat sie gespielt?
Tasha
Yar. Tasha Yar, war also, das war so ein, das Bild taucht in meiner Timeline auf und ich dachte so, Moment mal. Also verschiedene, es ist, man merkt, finde ich, ein bisschen, dass jetzt irgendwie wollen alle raus und sich wieder treffen, weil sie so lange irgendwie keine Leute getroffen haben. Und, ach ja, und die Kit Swink war auch dabei, es ist die Frau von
Armin Schimmermann,
genau, richtig.
Genau.
Die beiden habe ich mal getroffen auf einer Con. Ich bin also zu Armin Schimmermann, um mir Autogramm zu holen. Und das war meine allererste Con. Und ich so, was ist so? Weil man wird ja dann so scheu, obwohl man eigentlich überhaupt keinen Grund da hat, scheu zu werden. Und er saß dann da und hat unterschrieben, war echt nett und hat echt bemüht, sich mit den Leuten irgendwie ein bisschen zu unterhalten.
Der ist echt cool. Und sie
ja,
auch.
Der ist auch echt cool. Und man ärgert sich, ich habe mich im Nachhinein so geärgert, warum war ich nicht auch einfach cooler? Es hätte überhaupt gar keinen Grund gegeben, nervös zu sein. Aber egal. Auf jeden Fall meinte er, na, hallo, und wie geht's? Und ich so, ja, ganz gut, danke. Und der so, ja, bla bla. Und dann haben wir uns unterhalten und ich hatte so ein Shirt an, wo halt Star Trek drauf stand und jeder Buchstabe bestand aus den Namen der Leute aus der Serie. Also im S waren zum Beispiel alle aus TOS drin, also Spock und Kirk und so weiter, und im T alle aus TNG und so weiter und so fort, ja. Und man musste halt genau hingucken, damit man das sehen konnte, dass die Buchstaben selber aus den Namen bestanden und dass die Zeile selber war halt Star Trek. Und sie saß halt neben ihm an dem Tisch und guckte so und starrte mir dann echt auf die Brust, weil sie irgendwie gesehen hat, dass da diese Namen drin sind, und meinte dann so, cooles Shirt. Und ich so, ah, danke. Und dann meinte sie so, lädt ja auch ein, mal so hier dezent die auf die Brust zu gucken. Und ich so, na, habe ich gesagt, ich kein Problem mit. Und so, ja, ist ja vielleicht auch Absicht. Und ich so, danke fürs Autogramm. So, weißt du? Ja. Also, das war meine kurze Story. Auf jeden Fall haben wir immer wieder Bilder, die wir jetzt kriegen von Leuten, die entweder zum Brunch gehen oder joggen.
Ja, genau,
ich so, Socken. Okay, naja, also Dex und Nana Visitor sind wandern Kira gegangen, außerhalb von L.A.
Genau, das ist das.
Ja, genau, also Kira und
Außen Ex,
beziehungsweise Terry und Nana, so. Genau. Das finde ich irgendwie nett. Dafür ist Twitter echt cool, wenn man so Bilder zwischendurch kriegt und sich so denkt, ach, guck.
Gehen wir weiter zu Star Trek Discovery. Und da hat Jason Isaacs verlauten lassen, dass er bereit wäre, als Prime Lorker zurückzukommen, wenn halt die Story stimmt. Aber die Story hat wohl nicht gestimmt.
Noch nicht gestimmt, ja.
Es könnte bestimmt auch was in Strange New Worlds vielleicht möglich
sein. Also er hatte tatsächlich in einem Interview, also er wird ja immer mal wieder gefragt, ob er denn zurückkommen würde und so. Und er hat auch gesagt, es hat ihm echt super viel Spaß gemacht, aber er wählt tatsächlich aktiv nach Story. Auch wenn er dafür vielleicht mal die bessere Rolle gehen lässt und dafür eine kleinere Rolle dann hat. Und es würde ihn schon reizen, mit Lorca zurückzukommen ins Star Trek-Universum, aber da muss die Story stimmen. Und so wie er das angedeutet hat, er hat es natürlich nicht gerade herausgesagt, aber so wie er es angedeutet hat, hat es wohl Gespräche gegeben, die aber nicht gefruchtet haben, weil die Story nicht gestimmt hat. So. Ja. Aber sie sind wohl weiterhin, also er ist sozusagen auf einer sehr kurzen Liste von Leuten, die Macher auch gerne wieder da hätten. Also vielleicht ist es genauso, wie er sagt, vielleicht taucht er mal in einer der anderen Serien dann auf. Ja, es muss ja nicht Discovery sein, es kann ja auch Section 31 sein oder was auch immer.
Eben, oder Strange New Worlds, ja. Von der Zeitlinie wäre das ja passender.
Ja.
Also Section 31, wissen wir ja nicht, in welchem Zeitrahmen das spielt.
Eben, also oder was auch immer, kann ja auch eine andere Serie sein, aber das bot sich jetzt an, genau.
Genau. Mhm.
Dann, Una McCormack hat mal wieder ein neues Buch geschrieben, Wonderlands. Worum geht's denn
gelesen.
Da?
Also, ganz kurz zusammengefasst, wir kriegen mit, was Michael in dem Jahr gemacht hat, bevor Discovery ankam in der Zukunft.
In dem ominösen Jahr, von dem alle wissen wollen, was passiert ist.
Genau, es ist sehr schön, wir kriegen mehr über Sahil mit, wir kriegen mehr über Book mit und über die Couriers lernen wir mehr und kriegen so Andeutungen von verschiedenen Dingen, die vielleicht dann später, ein bisschen größer dargestellt werden oder halt betont werden. Und generell, Una McCormack hat wie immer das großartig geschrieben. Ich will nicht viel spoilern sonst. Wer Lust hat, also kurzweilig gut geschrieben. Vor allem, was halt merkbar ist, ist, diese Geschichte ist in Isolation geschrieben worden, also während des Lockdowns. Und es passt halt auch zur Story, weil Michael ohne Warp in der Zukunft als Courier natürlich sehr lange Zeit allein unterwegs ist in einem Schiff, das sie hat. Die hat ja auch ihr eigenes Schiff, das sie Alice nennt. Also nach Alice im Wunderland, aber da denkt man natürlich auch an Tom Paris aus Voyager, der ja auch eine Alice hatte.
Naja, und natürlich auch an Spock. Also
Spock weil, natürlich, aber halt ja. Jetzt, natürlich, das ist halt so dieses Thema, das sich immer wieder durch Star Trek wie auch immer durchzieht, gerade mit Discovery. Und da hat sie halt sehr viel Zeit, wo sie alleine ist. Und was sehr bemerkenswert ist, ist eben normalerweise, wenn man so relativ so normal jetzt nicht im Lockdown ist, Geschichten, wo irgendwas über Comms oder verschiedene Comms-Systeme funktioniert und kein Face-to-Face sozusagen körperlich nah Auseinandersetzung oder Gespräche sind meist irgendwie während so einer Transition Plot-Elemente. Während da waren also wirklich so die Com-Geschichten und die Messages, die Leute geschickt haben, waren wirklich wie so ein normaler Dialog. So wie es halt auch in unserem Leben während der Isolation genauso ist. Und da würde ich halt schon sagen, da ist das Jahr 2020 und 2021 sehr stark im so strukturell in diesem Buch mit drin. Gefällt mir sehr gut. Gibt einfach so viele Sachen in dem Buch. Großartig geschrieben, kann ich allerwärmstens empfehlen.
Dann Alex Kurtzman und Sonequa Martin-Green waren bei der Variety im Interview und haben ein wenig retrospektiv über Season 3 geplaudert, aber haben auch ein paar Sachen über die vierte Staffel rausgehauen.
Ja, und du willst nichts weiter dazu sagen?
Ich hab's nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ja. Dann ich
leider keine Zeit.
Ich hab's nur überflogen. Also sie haben nichts extrem, nichts wirklich Neues gesagt. Man kann, ich habe das Variety, dass die für die Variety das Panel gemacht haben, habe ich mit halbem Auge gesehen gehabt. Und man kann sich das angucken. Es ist eine schöne Zusammenfassung dessen, was wir im Grunde schon besprochen haben. Sehr viel Season 3, ganz wenig zu Season 4. Also aber zu Season 4 auch nichts, was wir nicht schon wüssten, ja. Also, dass es jetzt eben darum geht, dass sie eben sich jetzt in der Institution quasi zurechtfinden müssen und dort ihren Platz finden müssen, etc., etc. Aber ja, aber war ganz nett, sich mal anzugucken, genauso wie auch ein weiteres Panel. Da bin ich über den Discovery Panel Podcast draufgekommen. Das Gold Derby Com Panel. Okay. Da ist auch der Cast zusammengekommen und hat so ein bisschen über die Schlüsselszenen und Highlights aus Staffel 3 gesprochen. Das war einfach ganz nett, weil die Dynamik zwischen den Schauspielern halt auch einfach nett ist. Das kann man sich auch angucken, aber das ist eigentlich ein Rückblick. Und dann gab es noch ein Panel, das habe ich mir tatsächlich komplett angeschaut. Das fand ich sehr schön. Das war das Outfest-Panel, wo auch ein Teil der Discovery-Crew da, und zwar vor allen Dingen der Teil, der natürlich nicht, jetzt sagen wir mal, heterosexuell, typisch heterosexuell ist. Also Tig Notaro war dabei, Blue war dabei, Gray war dabei, Wilson Cruz war dabei.
Das war halt die ganzen queeren.
Ja, genau. Wie heißt er? Albino Kid. Wie heißt er denn richtig?
Anthony Rapp.
Ja, danke. Genau. War auch dabei, genau. Plus der Moderator. Und die haben sich halt natürlich so ein bisschen unterhalten über Repräsentation und Diversität und wie wichtig das ist, das eben vor der Kamera zu haben natürlich, aber auch wie das ist, hinter der Kamera zu arbeiten eben. Vor allen Dingen spannend in dem Bezug auch, Wilson Cruz hat ja schon sehr jung auch als Schauspieler gearbeitet. Der hat halt erzählt, dass er natürlich auch die Erfahrung hat, genauso wie auch natürlich Albino Kid, dass man da manchmal eben alleine auf dem Set war und als einziger jetzt zum Beispiel eben Homosexueller, der out war, der also das offen gelebt hat und dass man da sehr alleine ist hinter der Kamera und auf dem Set und dass ja die Perspektive, die jetzt zum Beispiel Blue oder Gray haben, ja doch eine andere ist vielleicht für sie, hofft er zumindest, weil das ist ja auch schon wieder 25 Jahre her, dass er diese Erfahrung gemacht hat. Also es war ganz spannend, da so ein bisschen auch zu hören. Und die war einfach nur süß. Das Panel war einfach nett. Die waren alle irgendwie nett. Der Moderator war auch ganz nett. Der war irgendwie die ganze Zeit nur glücklich, dass er mit denen reden konnte. Also ich habe mich so auf dieses Panel gefreut. Es war also wirklich einfach nett. Das kann man sich schön angucken. Ja.
Sonst gibt's nichts großartig Neues bislang zur nächsten Staffel. Also wir haben noch keinen neuen Trailer bekommen, keine irgendwie Press Releases, die irgendwas rausgelassen haben. Wir haben immer noch kein konkretes Datum. Von dem her schauen wir mal, was da kommt. Mhm. Wo also, wir ein konkretes Datum haben, ist bei Lower Decks. Denn da macht CBS mir ja ein Geburtstagsgeschenk.
Ja.
Also zumindest, wenn ich in den USA leben würde.
Also am 12. August 2021 dürft ihr dann alle Marcel gratulieren gehen. Und es startet Staffel 2 von Lower Decks. Also ich, ganz ehrlich,
am 13. dann noch kommt.
Ich sehne mich so sehr nach Star Trek. Also die Pause ist doch jetzt irgendwie sehr lang, finde ich. Trotz Q-Rewatch. Also ich freue mich sehr drauf.
Ja, aber sie ist jetzt auch nicht übermäßig lang. Also wir haben auch schon deutlich länger gewartet. Aber wir sind natürlich gespoilt von 3 Serien am Stück mit Lower Decks, mit Disco und mit Picard, die ja back-to-back rauskamen. Und hoffen wir mal, dass das Lower Decks ist, dann am 12. August dann auch wieder den Kickoff macht zum europäischen Release ist nach wie vor nichts bekannt, aber ich tippe mal drauf, dass es halt ähnlich wie es bei Picard war, halt das dann so kurz vorher, so ja, übrigens am nächsten Tag. Mhm. Wird wahrscheinlich wieder relativ kurzfristig angekündigt werden, aber wir wissen, in den USA geht's schon mal los und
ja, und auf Amazon,
ja, eigentlich nichts dagegen, dass das in Europa halt dann auch entsprechend kommt. Dann, wo sie aber schon dran sind, ist Staffel 3. Denn Tony Newsom hat schon aufgenommen, wie man
auf
Insta
sehen kann.
Ja, die
hat ein Selfie, die hat sich ein Selfie von sich auf Instagram eingestellt, wo sie eben drunter geschrieben hat, dass sie gerade aktuell für die dritte Staffel aufnimmt. Und das war ja schön, dass Staffel 2 und 3 zusammen bewilligt worden sind. Das heißt, wir wussten, als die anfingen dann mit 2, dass dann auch 3 kommen wird. Also das ist natürlich schön. Und ja, cool. Wir wissen ja, die Tonspur wird als erstes aufgenommen und danach wird erst gezeichnet. Aber wenn die jetzt schon die Tonspur, ich glaube, aufgenommen haben dann, also das ist jetzt schon ein Moment her, dass sie dieses Selfie gepostet hat, dann werden die jetzt wahrscheinlich wirklich knietief in den Zeichnungen stecken. Hoffe ich doch zumindest. Ja.
Wer ein bisschen Behind-the-Scenes-Material sehen möchte, es gab ein Video, das extra für die Emmys zusammengestellt wurde, From Storyboard to Final Animation, wo man sieht, wie die einzelnen Steps, wie wo es halt anfängt und wo es halt hinten dran rausgekommen ist. Und wer aus dem UK eine Blu-ray importieren möchte auf der Blu-ray für die erste Staffel Lower Decks sind insgesamt 2 Stunden extra Material drauf, wo es auch einige Insights gibt, wie die Serie so entstanden ist.
Ja, in Deutschland leider immer noch nicht zu kriegen. Also schon ärgerlich, aber
ist nicht verwunderlich. Ich denke mal, ich darf mal wieder auf der Insel eine Blu-ray für mich bestellen. Dann Jack Quaid hat Screen Rant auch ein Interview gegeben und ja. Er cosplayt als sexy Bäumler.
Ja, das ist so großartig. Also es ist ja so schön, dass die vielen Schauspieler alle auf Twitter irgendwie unterwegs sind und in irgendeinem Thread haben dann irgendwie Jack Quaid und einige anderen Schauspieler haben sich miteinander unterhalten, weil die ja alle zur Destination Star Trek Convention in Chicago gehen wollen oder zum Teil auch dort eben als Gäste sind. Und da haben die dann irgendwie rumgealbert. Was am Ende dann rauskam, war, dass Jack Quaid gesagt hat, okay, er cosplayt dann Sexy Bäumler. Und Sexy Bäumler, das ist der Bäumler, der kam ganz kurz in einer Folge vor, da trägt er doch so eine Lederjacke und hat so lila Haare. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert.
Ja, die lila Haare hat er ja sowieso, aber er hat diese Brille da auf.
Richtig. Ja, und da hat er doch so besonders so, hallo, was ist so... Und sexy, da hat er halt so gesagt, er wird also dann zur Destination Star Trek Convention kommen und wird dann da sexy Bäumler cosplayen. Vor allen Dingen hat er dann auch noch ein bisschen drüber gesprochen, wie toll er doch Cosplay an sich findet und wie beeindruckt er immer ist von den Cosplayern, weil die ja auch so detailreiche Kostüme oft nachbauen oder nachschneidern etc. Ja, aber fand ich sehr witzig. Ich dachte, ja, genau, sehr gut. Dann Cosplay mal sexy Bäumler.
TJ, das wäre doch auch was für dich. Die Haarfarbe stimmt doch meistens schon fast.
Ja, schon länger nicht mehr, aber ja. Ja, ja, deswegen hatte ich den ja sogar eine Weile als Avatar. Ja.
Der Aufwand ist, glaube ich, auch bei sexy Bäumler nicht so groß. Du bräuchst eine Lederjacke und eine Sonnenbrille.
Na gut, ja, das ist ja eine Lederjacke geschnitten, also in halb. Die eine ist eine Baseballjacke, die andere Hälfte, und die andere Hälfte ist eine Lederjacke. Das ist ja gerade...
Also ich bin ja schon grundsätzlich gegen Lederjacken, aber...
Lederjacken gibt es ja auch in veganem Leder. Meine Ledersachen sind auch veganes Leder, Tina.
Ja, ist ja auch okay.
Ja...
Ja, das ist so das, was wir zu Lower Decks jetzt wissen, und dann kann es starten.
Genau, dann ist noch die Cast-Zuordnung von Star Trek Prodigy rausgehauen worden vor einigen Wochen von StarTrek.com und es gibt auch Concept Art / Renders oder ich weiß nicht so recht, was ich aus diesen Grafiken, die da also auf Twitter aufgetaucht sind, machen soll.
Also vor allem, ich glaube, das sind vor allen Dingen Hintergrundgrafiken. Also zumindest hat David Allen Mack, der ja als Berater für Prodigy arbeitet, die auf seinem Twitter-Account eben verlinkt beziehungsweise eingestellt. Ich muss dazu sagen, guckt euch das mal an. Ich persönlich war wirklich überrascht von dem Animationsstil. Also, denn ich finde, es gefällt mir... Deutsch ist heute schwierig. Also es gefiel mir sehr gut. Ich fand die sehr, sehr schön. Ich fand, es war ein sehr schöner Animationsstil, den ich nicht erwartet hätte tatsächlich für eine Kinderserie. Und ja, also ich hätte mir eine andere Art von Animation erwartet, tatsächlich eher mehr so Lower Decks mäßig, obwohl wir ja die Figuren schon gesehen hatten. Also da haben wir schon ein bisschen einen Eindruck bekommen von dem Animationsstil. Auf jeden Fall fand ich das wunderschön. Also die Konzeptart, die wir gekriegt haben, hat mir sehr gut gefallen. Und was wir ja jetzt auch wissen, weil ja veröffentlicht wurde, wer jetzt wen im Cast spricht, sind die Namen der Figuren, weil ich glaube, die hatten wir vorher auch noch nicht.
Nee, die hatten wir nur, genau.
Und unser Blob heißt Murph. Das wollte ich nur mal kurz sagen.
Die große, felsige Person ist ein Mädchen.
Ja, Rocktank heißt die, ist ja vielleicht, genau. Oder Rocktag, glaube ich. Und ja, genau. Es wurde auch schon gesagt, dass der, von dem ich dachte, es ist ein Talexianer, also der aussieht wie ein Wildschwein in Männchen. Genau, der ist ein, so jetzt helft mir mal, wie heißt die Alien-Spezies?
Das sind die Tellarites, genau.
Richtig, der ist ein Tellarite. Also das ist zugeordnet worden auch.
Genau.
Also ein bisschen was Neues haben wir erfahren. Wie fandet ihr denn die Animation beziehungsweise die Konzeptart?
Ich schön. Also es hat mich eher so an die Star Wars Sachen erinnert, wie Clone Wars und Rebels, und dachte so, jetzt geht Star Trek auch ein bisschen in die Richtung, und bin sehr gespannt, wie das wird. Also vor allem ist halt der Stil, wie die Gesichter gemacht sind, schön, weil das kann manchmal stehen und fallen. Das ist zum Beispiel auch der, wo sich viele Fans bei Star Wars auch immer wieder drüber diskutieren, ist, weil der Animationsstil von Clone Wars, und die Serie ist super, aber der Stil, wie die Gesichter gemacht sind, entzweit einige, mir gefällt's auch nicht so sehr, während der Stil von Rebels eher so ein bisschen neutraler, nicht ganz so komisch eckig ist und eben nicht nach so einer anderen Vorlage gestaltet ist. Da muss man gar nicht reingehen. Ich weiß, wo es nachgestaltet ist von Clone Wars, aber da müssen wir jetzt nicht so tief rein. Und das ist Thunderbirds, so eine alte Puppenserie. Die kann man mögen oder nicht. Mir gefällt der Look nicht so. Manche mögen es. Und das haben sie eben nicht dieses Geschmäckle reingepackt bei Rebels. Und dasselbe haben sie eben auch bei Prodigy jetzt gemacht, dass sie eben nicht irgendwie so irgendein Vorbild gemacht hat, weil irgendjemand im Produktionsteam das so kultig fand, sondern nein, so einen schönen Stil rein. Einzige, was man sagen kann, ja, die Figuren sind halt alle meistens, wenn sie sehr humanoid sind, ein bisschen so sehr dünn aus, aber ja, egal, das ist weniger
Ich meinte tatsächlich gar nicht die Figuren, weil haben wir uns ja auch schon länger drüber unterhalten. Ich meinte tatsächlich
die Konzeptart,
also diese Hintergründe, die Planeten, die wir hier sehen, wir haben ja auch eine Weltraumaufnahme oder eine Station oder was auch immer das ist, die fand ich tatsächlich außergewöhnlich. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir sowas kriegen für Prodigy. Also da war ich überrascht.
Ja, es sah gut aus, ja.
Ja, wunderbar. Also hat Prodigy übrigens, das habe ich mich gefragt, als ich hier die Shownotes zusammengestellt habe, hat Prodigy eine Abkürzung, eine offizielle? Ist das irgendwie PRY, PDY oder hat das eine schon? Weiß ich nicht.
Gute also ich Frage.
Weil ich musste dann immer in den Shownotes Prodigy ausschreiben und ich hätte gerne abgekürzt, weißt du? Und dann dachte ich mir so, gibt's da eigentlich eine Abkürzung für? Ja. Also das,
befragen wenn nicht, dann wir doch mal kurz die Memory Alpha, weil die hat sich doch garantiert schon einen Kürzel ab
ausgedacht.
PRD oder vielleicht irgendwie so. Ja.
Genau, während ich weiter das Kürzel suche, können wir kurz auf Strange New Worlds eingehen, denn rausgesickert. Ein Foto hat es offensichtlich gemacht. Maya Vrilo, die schon bei Star Trek Picard Regie geführt hat, die beiden Episoden Broken Pieces und The Impossible Box, die führt bei der zweiten Episode von Strange New Worlds Regie.
Genau, also die ist da involviert in Strange New Worlds und wir haben auch noch wir kriegen ab und zu mal jetzt Bilder, wir haben aber immer nur so Bilder von so Drehklappen und so, also nichts, was irgendwie auch irgendwas verraten würde, außer dass es eben gerade aktuell stattfindet. Und wir haben auch eine Drehklappe gekriegt, so von wegen, wir drehen gerade und es ist bekannt, dass sie eben in Toronto drehen und dass es 10 Folgen geben wird insgesamt für die erste Staffel. Und man weiß, dass es eben zeitlich in den 10 Jahren spielt vor Kirk. Also sprich, ab der 5-Jahres-Mission und die 10 Jahre davor. Das ist die Zeit, die in Devil Pike auch eben das Schiff befehligt hat. Und Premiere ist definitiv 2022, also das war ja auch noch nicht so hundertprozentig klar. Wann genau 22 ist noch ein bisschen in der Schwebe, aber definitiv erst dann. Und Rebecca Romijn hat ein Interview gegeben, wo sie eben auch sagte, sie kann eigentlich inhaltlich nicht viel verraten, außer eben die Tatsache, dass sie da gerade dabei sind und dass es eben 10 Folgen geben wird etc. Und dass sie viel Spaß hat und dass es abgeschlossene Episoden in sich sind. Aber ja, ich meine, das sind alles Dinge, die wir schon wussten.
Ja. Das Kürzel für Prodigy, da hat sich die Memory Alpha für Pro entschieden.
Okay. ST Pro ist in Ordnung.
Ja, einfach nur
in
Pro.
In Zukunft dann. Gut.
Dann gibt's ein bisschen News zur Els Lieblingsserie, die einfach nicht kommen will.
Ja, die gibt immer wieder wach, wo die sagen dies und jenes. Ich warte einfach angeblich natürlich, weil es jetzt die anderen Sachen gemacht werden, das hinten angestellt ist und Michelle Yeoh auch natürlich sehr gefragt ist und nicht so viel Zeit hat jetzt. Ich hoffe, die kommen in die Pötte und dass das noch kommt, weil es wäre sonst sehr, sehr schade, weil da einfach unheimlich spannendes Storytelling-Potenzial für Star Trek da drin steckt, um Dinge von einer etwas anderen und spannenden Blickwinkel zu zeigen, der das ganze Universum noch runder machen würde. Und ich warte einfach ab. Wir müssen halt abwarten bisher. Ist das halt noch so in der Entwicklung?
Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn es dann eingeschlafen ist, kommt irgendjemand und sagt irgendwie irgendwas dazu wieder. Ich meine, in dem Fall war es ja Shazad Latif, der im Grunde nur gesagt hat, dass es an der Terminfindung hängt. Vor allen Dingen tatsächlich auch an Michelle Yeoh. Aber ich meine, klar, die es beschäftigt. Die taucht auch immer wieder gerade aktuell in verschiedenen Filmen und Serien auf, wo ich so denke, wie schafft ihr das nur zeitlich, das alles zu machen? Und dann ist klar, wenn sie an der einen Ecke dreht, dass sie an der anderen nicht drehen kann.
Ja. Aber man weiß ja, sagt sie ja selber, also hat man ja auch gemerkt, also in diversen Interviews, dass sie ja das auch machen will noch. Also sie will sie will auf jeden Fall als Jojo zurückkommen. Und ich denke, wenn die halt eh in Disco uns diese Terra Firma Doppelfolge gegeben haben mit ihrer Verabschiedung durch den Guardian of Forever, wird das auch irgendwann kommen. Wir müssen einfach geduldig sein.
Ein buchstäblicher Backdoor Pilot.
Genau. Backdoor Pilot und dann kommen die Backdoor Leather Boys und dann wird's schön.
Nee, eher ein Backportal Pilot.
Ja,
Portal.
Oder
muss ich jetzt erwähnen? Also muss ich jetzt erwähnen, ich schreibe jetzt immer so meine bescheuerten Fanfics, die ich sonst niemandem zeige, aber die werde ich vielleicht zeigen, wenn ich sie fertig habe. Schreibe ich eine Section 31 Fanfic, wie sie so in der frühen Entwicklung von Control merken, das ist ja irgendwie blöd, aber hey, schicken so ein Team hin, das ist ein Charakter, den ich erfunden habe, mit dem jungen Leland, der halt noch nicht Chef ist von Section 31, die dann halt nach Michigan geschickt werden, weil sie wissen, da ist unter der Erde ganz unbekannt eine technische Intelligenz, also ehemals Mensch, aber in einem Computerkörper, und die soll GLaDOS, also soll bitteschön für Section 31 angeworben werden.
Okay.
Da bin ich dabei, das zu schreiben. Es dauert noch, bis ich es fertig habe, weil ich viele andere Dinge zu tun habe, aber ich schreibe da immer wieder dran. Und die Hauptfigur heißt eben, also die weibliche Charakter heißt übrigens, und freut mich drauf gebracht, sagte, nennen Sie doch Jane Austen Powers.
What? Okay.
Ja, und Jane Austen Powers und Leland werden so ein bisschen Buddy-Cop-mäßig zusammen nach Aperture gehen und GLaDOS rekrutieren.
Gut.
Gut, kommen wir zu dem.
Zu Star Trek PK.
Ich wollte sagen, kommen wir zu Star Trek PK? Weil das war der eigentliche Grund, weshalb wir gesagt haben, wir müssen dringend eine News-Folge machen, denn da haben wir tatsächlich den neuen Trailer gesehen und alle so, und ich so auch, und lass uns drüber reden.
Ja.
Ihr wollt erstmal noch über eine andere Sache reden.
Okay, dann red erst über eine andere Sache. Okay, entschuldige bitte, dann ich nachher ein bisschen, ich etwas später. Ja.
und zwar noch ein Nachklapp zur ersten Staffel. Die Schiffe, mit denen ja die Romulaner evakuiert werden, die kann man jetzt demnächst auch als Modell kaufen, die Wallenberg-Klasse. Und da ist jetzt die Frage, Britt, du als unsere Schweden-Expertin, wie spricht man diesen guten Herrn aus? Denn das Schiff ist benannt nach einem schwedischen Diplomaten, der im Zweiten Weltkrieg ungarische Juden vor den Nazis gerettet hat.
Ja, und ich habe das gesehen und ich dachte, oh mein Gott, Wallenberg eigentlich. Und ich dachte so, oh mein Gott, die kennen den. Das war so mein erster Gedanke war, das kann doch kein Zufall sein. Und dann guckte ich so und sah, dass das eben die Schiffe sind, die romulanischen Flüchtlinge transportiert haben. Da dachte ich, das ist doch kein Zufall. Da muss irgendeiner in der Produktion sitzen, vielleicht ein Schwede sogar. Und oder so, weißt du, weil sonst kennt man die Story eigentlich tatsächlich weniger, muss man wirklich auch sagen. Und da dachte ich, okay, dann habe ich geguckt und das ist tatsächlich nach Raoul Wallenberg benannt. Und ja, also es passt sehr schön. Mir hat es gefallen, weil wir haben ja schon in Discovery auch sehr sinnstiftende Benennungen von Raumschiffklassen und auch Raumschiffen an sich gehabt. Deswegen fand ich das hier irgendwie sehr nett. Und der Schwede in mir dachte auch so, cool.
Ja, stimmt, ja. Es gibt eine Maya Angelou und
genau.
Ein
und auch dieser die Physiker, ich habe jetzt
Mandela.
Wir hatten das erwähnt. Also da sind einige dabei, genau. Ja.
Ja. Ja. Genau. Das finde ich auch gut. Also es gab irgendwie, glaube ich, Star Trek Online oder irgendwo gibt's auch ein Schiff, der heißt Emmett Till. Das ist so ein schwarzer Junge, der gelyncht worden ist, so ein bisschen George Floyd-mäßig. Und
ja, also
dass sowas
super,
eben
wenn
bedacht genau. Gedenken gibt durch diese Sachen in Star Trek. Das gefällt mir.
Ja.
Aber dann kommen wir doch jetzt endlich zu The End of the Road Not Taken. Ich muss mich korrigieren, to the very end of the road not taken. Denn man hat, CBS hat sich gedacht, ach, Captain Picard Day ist was Schönes, zelebrieren wir doch noch mal einen unserer Star Trek Feiertage. Hier ist ein Trailer und mit dem hat halt keiner gerechnet und er lebt so sehr, 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 sehr vielen Spekulationen ein, denn hallo Alternate Universe.
Also vielleicht können wir ganz kurz zusammenfassen, was wir im Trailer denn zu sehen kriegen. Wir kriegen
und
nämlich
auf dem Ankündigungsposter.
Richtig. Also ich weiß nicht, Elle, möchtest du kurz zusammenfassen? Hast du es noch im Hinterkopf? Also oder?
Ja, also ich fange einfach mal an mit dem Ankündigungsposter, das es gab. Also wie bei erster Staffel Picard ist also das Delta stilisiert und hier werden also sich überkreuzende Straßen, so diese auf Englisch nennt man das Spaghetti Junction, wenn man halt ganz viele Straßen hat, so Überführungen, die so übereinander fahren, so Autobahnen. Ich weiß nicht, wie das deutsche Wort ist, ich kenne es nur auf Autobahnkreuz vielleicht, aber es ist halt ja in L.A. dieses Straßengewurstel, das eben aussieht wie ein Starfleet-Delta, aber es ist natürlich das L.A. von entweder jetzt oder halt eine nahe Zukunft. Und zusammen mit dem Teaser-Trailer, den es ja schon zum First Contact Day gab, und dem also sozusagen in unserer Zeit eher angesiedelt, dachte ich so, da irgendwie lurkt der Sisko darum, weil wir sahen diese Reckoning-Tablet ganz kurz in diesem Teaser. Und wir wissen ja, Kalifornien, gut, das ist jetzt L.A., nicht San Francisco, aber halt diese Zeit ungefähr, 2024 ist ja die Bell Riots und die irische Wiedervereinigung. Und vielleicht wird's irgendetwas, was um diese Zeit passiert, eben, wo es halt eben darum geht, passiert was oder nicht oder wird irgendwie bestimmte Entscheidungen getroffen, die die Schicksal der Erde betreffen, die da halt besprochen werden über Roads Not Traveled und da kann man sehr gespannt sein und der Trailer, der macht dann halt noch mehr Fragen diesbezüglich auf. Ich glaube, da habt ihr ja auch einiges dazu anzumerken.
Genau, also fassen wir halt zusammen, also wir sehen halt Q, ja, Q ist gealtert, also genauso wie von Delancey gealtert
tut
ist.
Tut mir leid, ich muss da kurz mal einscheren. Also ich meine, wenn das nicht das Paradebeispiel für einen sexy Silver Fox ist, dann weiß ich nicht, was ist. Ja, also grau steht Q, aka John Delancey, schon sehr gut. Also ich stehe ja eigentlich nicht auf Q, aber der sah schon sehr gut aus. Ich fand auch weitaus besser als Patrick Stewart, wobei ich glaube, John Delancey ist auch weitaus jünger als Patrick Stewart, oder? Ah. Aber ich wollte nur sagen, also die zwei Grey Silver Fox Helden für mich im Star Trek Universum aktuell sind Captain Pike und Q. So, jetzt darfst du weiter erzählen.
Ich finde den halt elegant, also wie ich halt schon sagte, der sieht verdammt elegant aus, aber den Silver Fox werde ich nicht verstehen. Aber ich finde es okay, ja, es gibt ja verschiedene Geschmäcker. Mein Geschmack ist ja quasi brennende Trash-Halde oder Twink. aber gute brennende Trash-Halde.
Aber, weil du gerade bei elegant bist, er hat ja auch, ich fand da auch die Klamotten, die er anhatte. Und die Brosche sehr toll.
Ja, also aber der sieht richtig, wirklich slaying his look. Also Outfit von Q auch mit dem Bart und den Haaren. Er sieht hochelegant aus, mega stylisch. Und wenn sich da maskuline Menschen, Männer da was von abschneiden wollen, gerne, weil das ist wirklich großartig. Super
und jetzt,
stylisch.
Nach diesem kurzen Exkurs zurück zum Inhalt. Marcel.
genau, es hat sich einiges verändert. Also wir sehen Starfleet-eske Insignien auf der La Sirena. Also das Delta taucht auf. Rios
veränderte, wie es halt immer wieder in so Paralleluniversums. Naja,
aber
bei Star Trek
auf der La Sirena überhaupt das erste Mal.
Ja,
weil war ja vorher kein Starfleet-Schiff. Dann, und das ist das größte Ding, was eigentlich zu so was zum Henker passiert hier eigentlich einlädt. Seven fehlt ihr Implantat, dafür hat sie aber einen Ring am Finger.
Ja, also sie wacht auf und guckt in den Spiegel und hat kein Implantat und einen Ring am Finger. Ob das jetzt ein Ehering ist, aber die Vermutung ist gegeben. Das heißt, Q hört man ja im Off sagen, Welcome to the road not taken, oder?
Sag genau.
So. Ja, genau.
Also willkommen zu der zu dem Pfad, den man nicht gegangen. Genau, zum Ende des Pfades, den man nicht gegangen ist. Und ich meine, das legt natürlich inklusive dieser Bilder, dass dann eben plötzlich dass da eben so Insignia sind und dass Schiffe plötzlich zu Starfleet gehören oder nicht zu Starfleet gehören oder Rios eben plötzlich Rios plötzlich so eine Starfleet-Uniform halt trägt oder jetzt eben wir auch Seven haben, die da plötzlich eben nicht mehr Borg-Teile in sich trägt, etc., etc. Das scheint Time-Travel und oder alternative Realität, muss gar nicht mal Spiegeluniversum sein, kann ja auch irgendwas anderes sein, nahezulegen zumindest. Und ich meine, es ist Q, ja? Q ist halt natürlich auch jemand, der gerne Leute mal in Szenarien und alternative Realitäten reinschmeißt oder vielleicht auch alternative Zeiten, das wissen wir ja. Deswegen, ich bin gespannt. Also, und es passt auch zusammen mit den Bildern, die wir gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gab, bevor, lange vor den Trailern, ganz am Anfang, als es gedreht wurde, gab es Bilder, da wurde Picard gezeigt in so einer schwarzen Uniform, die sah aus wie eine Spiegeluniversumsuniform und im Hintergrund hattest du diese Embleme, die wir aus dem Spiegeluniversum kannten.
Es
war nicht ganz stimmig, aber es war ähnlich, wo dann alle eben dachten. Ja, genau, aber wo eben alle dachten, oh, wird's das Spiegeluniversum? Ich hoffe ja, ich hoffe nein. Aber es passt zumindest, also diese Bilder passen halt in diesen Trailer rein. Und in die Vermutung, dass es irgendeine Alternative ist. Ja, deswegen ist halt auch die Frage mit den Bell Riots, vielleicht gibt's die ja gar nicht in der Alternative, die wir zu sehen.
Genau. Also was mir auffällt mit diesen Emblemen, das ist jetzt, wo ich denke, wo sie vielleicht eine Bildsprache woanders hernehmen, weil das eben sehr gut passt. Und zwar, wir erinnern uns an V für Vendetta von den Wachowskis. Und da ist ja diese faschistische Partei in England, die auch dieses, wie so ein fast umgedrehtes Kreuz mit mehreren, also Querbalken. Mhm. Das ist deren Symbol. Und das sieht so ein bisschen ähnlich aus, nicht ganz, aber so ein bisschen ähnlich, was also sozusagen dieses Faschistoide oder etwas Totalitäres andeuten soll, ästhetisch. Also das ist das, was eben Mirror Universe Vibes für mich hat, aber eben nicht das Mirror Universe, sondern was anderes.
Ja, also wir empfehlen hiermit dann auch als kurze Exkurs V für Vendetta, sowohl als Comic als auch als Verfilmung.
Ja, und also die Frage ist halt, was ist da halt passiert, weil also wir sehen Picard auch wieder in Uniform, wir sehen Soji, wie sie in
Soji oder Darsh, wissen wir nicht.
Man geht davon aus, dass es Soji ist, aber anstatt, dass sie dieses Emblem halt als Kette trägt mit den zwei Ringen, die ineinander greifen, hat sie das als Pin auf ihrem Blazer drauf und alles ist irgendwie anders, aber scheinbar scheint sich die ganze Crew dran zu erinnern, so hey, irgendwie passt das hier nicht, also es ist ein Stück weit wie hieß es noch gleich, All Good Things mäßig, dass halt die halt durch die Zeit geschmissen wurden, sich dran erinnern, dass es da halt
dass es irgendwie auch schon mal anders aussah.
Dass es irgendwie schon mal anders aussah, ja. Und
aber es scheint auch nur die sich zu erinnern, also die Crew. Also
genau,
sonst
die Crew.
Keiner.
Genau.
Ja.
Also die Q halt woanders hingekickt hat und was ich mir halt dachte, als der Trailer vor ein paar Wochen rauskam, dachte ich mir, okay, gut, Seven hat keine Implantate. Könnte halt damit gemeint sein, dass Q damals die Enterprise nicht in den Weg des ersten Kubus geschleudert hat, ist deswegen den ersten Kontakt nicht gab, weil wir erinnern uns ja an First Contact. Und dadurch halt alles eine komplett andere Wendung genommen hat und dadurch halt die Föderation kleiner ist, weil sie erst, weil die Menschen erst später den ersten Kontakt hatten. Dadurch, dass man nie Borg in der Arktis gefunden hat, auch die Voyager, die Hansons nie Richtung Delta Quadrant aufbrechen konnten, weil es gab ja kaum, es gab ja keine Gerüchte zu den Borg, ist dann die Frage, ist, deswegen ist Seven nie im Delta Quadranten gelandet, aber ist vielleicht die Voyager trotzdem im Delta Quadranten und dadurch ist der erste Kontakt mit den Borg bei herausgekommen und überlebt die Voyager das und so weiter und so fort. Ich habe da auf Twitter einen längeren Thread zugeschrieben, den kann ich ja mal verlinken. Und was da halt auch wunderbar reinpassen würde, wenn es diese Begegnung mit den Borg in Kihu nicht gab, dann gibt es keinen Wolf 359 und das hat dann ja auch dezenten Einfluss auf Francisco.
Also das Problem ist, es kann ja so viel passieren, allein schon, wenn der Borg-Kontakt ein anderer ist als den, den wir kennen. Das sind ja dann tausend Verästelungen, die da quasi abgehen, wie die Geschichte sich anders entwickelt haben könnte. Es ist einfach, du kannst eigentlich 17.000 neue Staffeln von Picard dann machen. Also es ist schon schon toll. Ich finde das, ich freue mich so drauf. Ich liebe alternative Universen und Zeitsprünge. Das ist genau meine Tropes. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das nicht so mögen, aber das ist genau meins.
Ich freue mich auch schon drauf, weil
das ja, also es wird toll.
Kontraste und diese Möglichkeit, eben Dinge so ein bisschen zu besprechen und den Wert von etwas im Prime-Universum nochmal so hervorzuarbeiten. Das ist halt, ja, sehr schön.
Und halt auch mal andere Seiten von Charakteren zu beleuchten. Deswegen, ich meine, eigentlich das Spiegeluniversum ist ja so klassisch Alternate Universe gewesen, dass man halt mal andere Seiten beleuchten kann an Charakteren, die man sonst halt so nicht kennt. Also ich denke, da muss man nur denken an eine sehr offene Kira in DS9.
Naja, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Alternativen. Also klar, die Spiegeluniversumscharaktere sind oft stark sexualisiert gezeigt worden. Also ist ja bei Giorgio auch so. Aber
könnt ihr euch den Aufreißer Harry Kim vorstellen im Spiegeluniversum?
Aber der muss dann auch bisexuell sein.
Ich glaube,
im Spiegel dann auch dem Tom Paris hinterher.
Ich glaube im Spiegel, also mein Headcanon sagt, im Spiegeluniversum sind alle alles.
Natürlich, sie sind alle pansexuell und graben sich gegenseitig an, wenn sie sich nicht gerade umbringen wollen.
Oder so. Ach.
Ja, aber also ich finde es aber schön, ich fände tatsächlich es spannender und ich glaube, das wird auch so sein, wenn wir halt hier nicht das klassische, sagen wir mal, Spiegeluniversum gezeigt bekommen, das wir kennen, sondern eben einfach eine andere Alternative. Und
also so wie ich den Chabon, oder wie der heißt, Michael Chabon, ne? Ja. Einschätze, wird er auch ein bisschen so einen Twist machen und nicht das, was in Discovery gemacht worden ist. Da, so wie ich ihn einschätze, wird er was anderes bringen.
Ja, und das ist, da besteht ja auch, da ist ja auch der Spaß dran, muss man ja auch dazu sagen. Und was das auch natürlich, für wen das auch die Tür öffnet, oder was heißt für wen, also für generell, für Cameos von Leuten, von alten Schauspielern, auf die wir vielleicht treffen können, die es in dieser alternativen Realität vielleicht gibt oder noch gibt oder wieder gibt, man weiß es ja nicht. Das fände ich ganz schön, wenn wir da ein paar schöne Cameos bekommen würden. Ein paar überraschende, schöne Cameos.
So nach dem Motto, es ist kein Zufall, dass gewisse Leute gerade sehr, sehr, sehr aktiv sind auf Twitter.
Vielleicht, aber es ist natürlich auch so, keine Ahnung, also ich meine, das wäre jetzt natürlich ein bisschen abgedroschen, weil das hatten wir schon, aber eine Tasha Yar könnte wieder auftauchen, also man könnte auch einfach tote Charaktere einfach mal wieder dahin holen. Ja, übrigens, da Ja, da fällt mir ein, das ist die Gerüchteküche. Ich weiß, es hat gerade nichts mit Picard zu tun, aber es ist mir gerade eingefallen. Gerüchteküche sagt auch, dass Will Wheaton vielleicht in Staffel wahrscheinlich 3 von Lower Decks auftauchen soll. Weiß man ja nicht. Ist mir eben gerade eingefallen, apropos Cameos.
Und ja, also Gerüchteküche.
Ja.
Gerüchteküche. Was für ein Gefühl habt ihr so? Ich habe so ein leises Bauchgefühl, dass so zu 30 bis 20 bis 30 oder 10 bis oder 0 bis 30% habe ich so das Gefühl, dass Avery Brooks auftaucht, da Picard.
Aber das wäre, weil Avery Brooks.
Das wäre so ein geiler Reveal.
Ja, vor allen Dingen, weil Avery Brooks hat doch gesagt, er macht kein Star Trek mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Aber.
Es wäre sehr geil, aber ich glaube es nicht.
Patrick Stewart hat das auch gesagt.
Hat Kate Mulgrew das nicht auch mal zu einer Zeit gesagt, dass sie keinen Bock mehr auf Star Trek hat?
Also, Entschuldigung, ist. Also, das ist
aber
halt. Ja.
Avery Brooks ist der Einzige, dem ich tatsächlich glaube. Also,
ja,
bei allen anderen,
ich nur
deswegen, das wäre natürlich. Aber ich habe mal eine andere Frage. Mein Bauchgefühl sagt ja, oder was heißt sagt ja, aber ich habe mich diverse Male gefragt, ob nicht vielleicht Worf, also Michael Dorn, auftauchen könnte. Der hat uns ja auch, sagen wir mal, veräppelt, indem er eine Werbung für das Computerspiel, Star Trek Computerspiel, irgendwie rausgehauen hat auf Twitter, indem er sagte, einfach nur den Satz, hab gerade die Neuigkeit bekommen, bin zurückbeordert worden in den Dienst, Starfleet ruft. Und dann hat er aber als Hashtag eben Ad hinten dran gemacht und mir war nicht klar, dass er damit Advertisement meinte, also Werbung. Und alle ganz Twitter ist ausgeraten und meinte, oh mein Gott, hat Michael Dorn eben gerade bestätigt, dass er zurückkommt und in Picard 2 auftauchen wird. Und es war es ja dann leider nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt, es könnte passieren.
Ja, oder wenn man was vielleicht nicht so farfetched ist bei Bajor, man kann ja auch Kirk Lofton nehmen.
Stimmt.
Ja, zum Beispiel, natürlich, klar.
Stimmt, der ist ja, stimmt. Der ist auch altersmäßig natürlich, würde sehr gut passen, wenn so ein, der gerade eben wahrscheinlich auch noch Reporter ist oder irgendwie in den Medien arbeitet. Ja.
Also die Türen sind offen. Also es kann so viel passieren. Und wie gesagt, die Dynamik zwischen Q und Picard in dem Trailer alleine war schon wieder so großartig. Also die beiden haben halt so eine schöne Chemie. Und wenn man denen dann auch noch einen schönen spielerischen Dialog an die Hand gibt, ja, dann holen die da das Beste draus raus. Also das macht wirklich richtig, hat schon im Trailer alleine viel Spaß gemacht. Deswegen erhoffe ich mir da wirklich viel, was die Staffel an sich angeht. Und ja,
sind
ich freue mich einfach nur. Ich kann mich nur wiederholen, ich freue mich.
Na, was halt auch drin vorkommt, ist, im Trailer gibt es auch eine kleine Narrator-Stelle zwischendrin, die sich extrem nach Commodore O, also Tamlin Tomita, anhört. Da weist Tracker noch besonders darauf hin und sagt halt, time has been broken.
Oh.
Vielleicht hat man, bringt man sie halt da auch mit rein. Wird auf jeden Fall interessant. Und dann ist halt auch immer noch die Frage, dieses ganze Q und Alternate Universe ich kriege hier mit, dass sich irgendwas in der Zeit verändert hat. Das schreit natürlich auch geradezu nach Whoopi Goldberg und Guinan.
Das ist nämlich auch was, wo ich drauf warte, weil es wurde ja gesagt, dass Guinan in Staffel 2 mitspielen soll. Und da habe ich jetzt die ganze Zeit drauf gewartet, dass was kommt. Das Ding ist, Whoopi Goldberg macht ja aktiv The View. Das ist ja so eine tägliche Talkshow, kann man vielleicht sagen, wo es so ein Talkshow-Panel gibt, die über eben die News der Woche und des Tages sprechen. Und da habe ich mir halt überlegt, dass es eventuell da zu Problemen kommen könnte, was den Dreh angeht, für auch jetzt mit den ganzen Corona-Maßnahmen und so weiter, weil du musst ja getestet werden und in der Bubble dich bewegen und so weiter. Und da habe ich mir überlegt, dass es da vielleicht zu Problemen kommen könnte und sie deshalb eventuell eben nicht im Trailer aufgetaucht ist oder vielleicht auch nicht in Staffel 2 dann sein wird, aber ich hoffe, sie wird.
Ja, die sind ja oft genug zusammengeschaltet, also ob sie jetzt dann halt aus Toronto zugeschaltet wird oder aus New York, ist dann auch schon egal.
Ja, also das war das, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe. Aber es wäre natürlich toll. Und ich glaube ja bis jetzt auch immer noch, im ersten Teaser-Trailer hatten wir ja diese Spielkarte, die Queen. Ich glaube, es war sogar die Queen of Hearts, wenn ich mich nicht täusche, wo ich sofort an Gein gedacht habe. Und dann blieb da ja aber, die hat sich ja dann aufgelöst, dann blieb ja das Q übrig, eben Queen, also die Dame. Und dann war das ja doch eine Referenz für Q. Aber ich glaube immer noch, dass es auch eine kleine Referenz auf Gein war. Also ich hoffe es inständig, weil Picard, Q, Geinen ist
vor
für
allem,
mich
weil
das
die
Zweit-
beiden hatten ja nach, wo man ja schon bei Q Who wusste, dass irgendwie die beiden sich schon kannten.
Ja.
Und ja.
Also Q, Picard,
ja,
Geinen
ja
ist für mich
irgendeine besondere Beziehung. Begegnung.
Ja, also sie mochten sich nicht besonders. Also Q, Picard, Geinen ist für mich persönlich das zweitikonischste Triumvirat im Star Trek-Universum. Ich meine, das ikonischste ist klar, da kommen wir nicht drum rum, ist Spock, Kirk, McCoy. Den läuft in meinem Fangirl-Herzen auch keiner den Rang ab. Aber gleich danach käme Picard, Q, Geinen. Also ich bin absolut dafür.
Darf ich eine kleine sprachnördige Anmerkung machen?
Ja, ich hab's gehört.
Weil Triumvirat bezieht sich auf dem Lateinischen, also drei Männer.
In Ordnung.
Ja, genau. Und also historisch auch ein Begriff. Während halt ein Trio einfach drei Leute sind. Und da, weil Geinen ja nun mal, ja gut. Ja, denke ich, eher feminin, ja.
Gott.
Aber das ist nur mein Sprachnördtum. Mach weiter.
Ich bin soweit fertig. Also ich kann nur mich wiederholen, dass ich mich sehr freue und tausend Theorien habe und mal gucken, was davon sich bewahrheitet.
Also ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was da kommt.
Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, glaube ich. Und gucken wir halt mal, was da halt noch so alles kommt. Also es erlaubt ja sehr, sehr viele Optionen, was da noch passieren könnte. Und ja, schauen wir mal, was das dann wird in 2022. Hoffentlich müssen wir nicht allzu lang warten und wir kriegen es halt dann irgendwie Anfang 2022 dann halt direkt im Anschluss auf Star Trek Discovery. Dann zu guter Letzt als Rausschmeister, wir haben ja schon viel über Michael Chabon gesprochen. Er hat mal wieder geblockt und noch so ein paar Sachen über die Romulaner in dieses Internet gekippt.
Ja, guckt euch den Blog an, es lohnt sich wirklich. Also nicht nur Star Trek-relevante Sachen, über die er bloggt, sondern auch andere Dinge. Aber da hatten wir schon drüber geredet, dass er eben, apropos Worldbuilding, ja echt sich so eine ganze Welt mit ganz vielen Details aufgebaut hat. Und wie tief die geht und wie detailreich die ist, das kriegen wir jetzt immer nur so mit, indem er eben den ein oder anderen Blogpost raushaut, wo er tatsächlich so ein bisschen Hintergrundinfos gibt oder auch Dinge beleuchtet, die man in der Staffel gesehen hat. Und das ist immer sehr spannend. Und wie gesagt, aktuell eben eine Ergänzung noch zu den Romulanern.
Ja, also es sind eigentlich zwei. Da hat man also das zu dieser Legende von Ganmadan, dieser Ende der Welt, die von Sadvashya befürchtet wird und die Aunt Ramda ja auch mit ihren Tarotkarten vorhersagt. Und dann noch ein sehr schöner Text zu der generell zur romulanischen Kultur und wie deren Gesellschaft aufgebaut ist. Ja, auch ein sehr, sehr lesenswerter Text.
Dann, wenn ihr da draußen Theorien habt, was in der Staffel 2 von Picard oder in der Staffel 4 von Disco alles so passieren könnte, könnt ihr uns das gerne schreiben, entweder per E-Mail info@trackgasm.de oder einfach eine Mention auf Twitter @trackgasm hinterlassen und dann das lesen wir uns alles durch und dann, wir werden sicherlich bevor dann bevor es halt losgeht, nochmal eine schöne Roundup-Folge machen, wo wir so alles zusammentragen. Und mich würde es wundern, wenn wir nicht noch je Serie nicht noch mindestens einen Trailer bekommen vorab.
Ja, die ganzen Comic-Cons kommen ja jetzt auch des Weges daher.
Genau, von dem
wir deswegen viel war der PK-Tag auch so eine Überraschung, weil wir dachten, die heben sich das alles für die Comic-Cons auf.
Ja. Von dem her, da kommt noch so einiges. Wenn ihr mal dabei sein wollt, schreibt uns auch. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Headset und einen Rechner, auf dem ihr StudioLink installieren könnt. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, auch in einer der nächsten Ausgaben von Trackgasm dabei sein. Es werden dieses Jahr ja noch so ein paar Folgen, wenn man es kommt Lower Decks, es kommt eine neue Staffel Disco. Von dem her, da ist mächtig Futter geplant für euren Podcatcher. Dann euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank in die Runde.
Ja, danke schön. Es war ein großes Vergnügen, wieder mit euch virtuell verbunden zu sein und Sie uns wieder mal gehört haben.
Jo.
Ja, also es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, in Zukunft dann öfter mal wieder zu viert. Und ja, Star Trek kann bitte kommen, schnell.
Ja, wir brauchen es, wir brauchen es. Es ist wichtig.
Bleibt alle gesund da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.